Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die sechste Folge The Last of Us ist raus mit einigen der emotionalsten Momenten der Serie bisher, würde ich sagen. Wir spoilern zu den ersten sechs Episoden, zu nichts, was darüber hinausgeht. Wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen. Filmpalava.
Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Heute nur zu zweit. Wir haben den Gerrit förmlich an die Infizierten verloren und hoffen nächste Woche auf ein Heilmittel. Aber dabei ist der Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Tobi.
Bist du weiterhin hyped? Meine Standardfrage für den Anfang.
Ich muss sagen, ich bin immer noch weiter hyped und ich finde tatsächlich, das war wieder eine so gute Folge, dass mein Hype auch nochmal gestiegen ist tatsächlich. Also ich find's unfassbar, wie gut es HBO erneut geschafft hat, etwas zu adaptieren. Weil, also auch in diesem kurzen Zeitbereich, House of the Dragon war schon eine super Adaption. Und jetzt die Adaption von The Last of Us. Ich muss ehrlich sagen, die Serie schafft es jede Woche, mich neu zu begeistern. Wie ist es bei dir?
Ja, absolut, absolut. Also ist jetzt schwer zu sagen, wird jede Folge besser, das würde ich nicht behaupten, aber jede Folge ist auf Höchstlevel. Ich finde es auch richtig geil, dass wir hier einfach nicht kein Action-Horror-Gewitter haben, sondern wir haben eine tiefgründige Story und es macht so viel mehr Bock als Walking Dead oder sonst was. Also es ist einfach viel mehr on point. Deshalb, ich bin weiterhin höchst begeistert und ich freue mich auch jetzt schon, die ganze Staffel nochmal zu gucken.
Ich finde es, die Folge hat wieder bewiesen, wie gut die es drauf haben, das Zwischenmenschliche so mitreißend darzustellen. Obwohl, wie du gerade gesagt hast, wenig Handlung passiert, also wenig Actionpunkte passieren, ist es trotzdem unglaublich mitreißend zu gucken und unglaublich einfach, ja, fantastisch umgesetzt. Diese großen emotionalen Momente, die auch im Spiel schon da waren, die jetzt auch hier in der Serie verwirklicht wurden. Ganz, ganz starke Folge dafür.
Und man hat es ja direkt schon zum Anfang, wo wir in diese wundervolle Hütte von den geilen 90-Jährigen, nenne ich es mal, kommen. Haben wir da eigentlich, wir haben einen fetten Zeitsprung, ne? Weil wir sind ja jetzt gefühlt im Winter oder liegt das daran, dass die in nördlichere Gefilde gekommen sind?
Ja, wahrscheinlich, die kommen ja aus beidem, ne? Also die mussten eine größere Strecke überwinden und dabei ist es halt von Herbst zu Winter geworden. Auch das Spiel ist so in Frühling, Sommer, Herbst und Winter aufgeteilt.
Ah, okay.
Und das haben die übernommen tatsächlich so ein bisschen.
Das heißt, wir haben jetzt einige Wochen bis hin zu Monate, die zwischen den Szenen vergehen wahrscheinlich.
Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil sich halt auch das Terrain verändert hat und es könnte da halt auch einfach kälter sein.
Mhm.
Aber es wird schon, ich denke, einige Wochen ist ein guter Guess, ja.
Wen fandst du cooler, die Omi oder den Oppi?
Ich fand beide super.
Ich auch.
Das ist ein super Start. Ich fand auch die Abgeklärtheit, wie die damit umgegangen sind und wie die über ihren eigenen Witz lachen zu zweit. Ich fand es wieder einen grandiosen Start, ganz ehrlich.
Ja, und dieses Trockene. Ja, warum hast du die nicht erschossen? Das Gewehr liegt da hinten. Also, hast du dir nicht Wahrheit gesagt? Ja. Sagst du mir die Wahrheit? Ja. Das waren ganz viele wundervolle Szenen.
Ja. Ja. Fand ich wieder ein klasse Start.
Aber auch, wie schlagfertig die beiden drauf waren. Also die beiden, ja, das von denen hätte ich auch gern mehr gesehen. Also war unterhaltsam.
Aber sie haben es super gut damit direkt umgesetzt, um diese Spannung zu erzeugen mit dem River of Death, mit der Grenze, die da überquert werden muss. Weil sonst wäre es komisch gewesen, wie die halt diese Bedrohung aufgebaut haben, aber so haben die das wirklich gut umgesetzt.
Das stimmt, genau, das war eigentlich so die Einführungsszene dafür, ne?
Ja.
Also um das ein bisschen zu klären. Ich fand es auch Faden verloren.
Ich fand super, wie man erstmal an der Karte merkt, dass Joel auch nicht immer so einen richtigen Plan hat. Weil das merkt man ja auch nochmal später in der Folge. Dass Joel auch im Kartenlesen anscheinend nicht so der Beste ist. Also, dass sie auch später verwechseln, welcher Fluss jetzt der Wither of Death ist, ist schon sehr krass.
Ich muss auch sagen, als Zuschauer war das so ein bisschen so, die folgen die ganze Zeit einem Fluss und wir haben am Anfang immer vom Fluss des Todes oder wie auch immer geredet und dann kommt Ellie mit, vielleicht ist das ja der Fluss des Todes. Mindblowing. Davon bin ich von Anfang an ausgegangen. Ah ja, welche Szene Faden aufgenommen oder wiedergefunden? Welche Szene ich da schon geil fand, um die ersten, ich sag mal, Ellie, Joel, die Beziehung von denen, da geht's ja weiterhin drum und das wird ja weiter immer intensiviert, wo ich ganz cool finde, die hier Omi und Oppi sagen dann, ja, Tommy, kannst du vergessen, wenn er über den Fluss des Todes ist, dann wird er auch tot sein, ne, die werfen andauernd Leichen weg. Und dann sagt Ellie ja so, ja, uns macht ja keine Angst. Und du siehst halt auch, ne, ja, bei ihm hat's geklappt, ne. Das fand ich halt so, da siehst du auch nochmal die Blicke von den beiden und wie Ellie Joel anguckt. Ich finde das alles einfach perfektes Schauspiel und ich muss sagen, ich finde Ellie oder wie heißt die nochmal?
Bella Ramsey.
Bella Ramsey. Ich war bei Ramsey Bolton, aber weil das ja verwirrend ist. Ich finde die fantastisch mittlerweile. Mittlerweile finde ich, hat die sich so gut in die Rolle reingespielt oder so viel Vibe, dass ich mir keine andere Schauspielerin mehr da vorstellen könnte. Und das finde ich ist immer so, das heißt, ja, Idealbesetzung.
Tatsächlich muss ich auch sagen, die Folge, ne, das ist also auch, weil gerade jetzt natürlich die Beziehung zwischen den beiden nochmal intensiver im Fokus steht, aber ich hatte genau das Gleiche. Also ich war schlussendlich nach der Folge habe ich auch gedacht, so, boah, hat das so gekapselt, ja. Was im Spiel halt auch da war und irgendwie. Aber es war auch erst so richtig jetzt diese Folge. Also es ist immer mehr gewachsen und es hat ja. Am Anfang halt noch ein bisschen holprig, wie auch Gerrit gesagt hat. Aber jetzt diese Folge hat da wirklich den Sargnagel reingehauen, sag ich mal, dass sie wirklich eine Top-Besetzung dafür dann doch ist.
Finde ich auch, ja. Freut mich auch tierisch. Ich hoffe, dass es mehr. Also viele andere, die das Spiel frühzeitig jetzt gespielt haben und sich am Anfang damit gestört haben, dass sich das bei denen auch so ein bisschen einspielt. Das kann ich schwer einschätzen. Aber ja, von mir Höchstpunktzahl dafür.
Ja. Und ich finde auch das, was du gerade angesprochen hast, mit dem, dass Joel Angst zeigt oder so eine Art Panikattacke hat. Also da das erste Mal sie diese Farm verlassen, ist eine Ergänzung zum Spiel. Im Spiel ist das nicht so. Aber ich finde, das ist wieder fantastisch und zeigt, wie, dass er halt auch schon, also zum einen halt Angst hat, einfach darum auch sie zu verlieren, aber auch, dass er halt eigentlich eine gebrochene Persönlichkeit ist und dass er in der Folge jetzt so richtig rauskommt.
Das kommt definitiv immer mehr, ja. Das finde ich auch cool. Also ich finde es auch cool, wie die nach und nach immer mehr Tiefgang schaffen, ne? Also ich frage mich, wann das endet, also wie viel Tiefgang es da noch gibt, aber da hast du halt andere Serienfilme, die schaffen das zero, also wirklich, ne? Da hast du die Person, die wird reingeworfen am Ende und hier immer mehr Hintergrund, hammergeil. Ja, und das spielt ja auch eine Riesenrolle, ich sag mal, die Angst und vor allem Verlustangst ist es ja bei Joel, die da mehr und mehr kommt und ist ja auch selten, dass du, sag ich mal, oder ja, selten wäre übertrieben, aber dass du so einen gebrochenen Charakter auch als Protagonist hast, ne? Oft hast du ja dann den Held, der alles kann, der unverwundbar gefühlt ist. Und das hast du ja gar nicht und das gefällt mir auch gut.
Ja, vor allen Dingen auch ein Charakter, der sehr düstere Dinge in der Vergangenheit getan hat, ne? Wie man später dann auch nochmal plakativ erzählt bekommt.
Obwohl ich noch gespannt bin, wie düster es ist. Also scheinbar ja schon ganz schön düster, aber so, ja, Menschen getötet, Unschuldige getötet, ja, aber ich würde gerne auch wissen.
Ist dir das nicht düster genug?
Das reicht mir nicht, nee, sorry.
Also, Rookie-Level.
Ja, aber das Ding ist, das wird jetzt bisher nur gesagt und es ist noch nicht, ich kann es mir noch nicht vorstellen, sagen wir es mal so.
Ich glaube nicht, dass wir das gezeigt bekommen.
Ja, es kann sein, dass das weggelassen wird, ja, weil das wird auch wieder so einen Schatten auf Joel werfen.
Ich finde dabei, dass das Darstellendste quasi dieser Autoangriff in Kansas City, wo Joel danach gesagt hat, dass er schon auf beiden Seiten war. Mhm. Deswegen, das also man kann sich schon ganz gut vorstellen, was er früher so getan hat, tatsächlich.
Ja, das wohl war.
Aber, sag mal, wie fandest du deren Taktik, den River of Death für gefahrlos einzuordnen? Der Schuss und dann einfach.
Nicht ein paar Vögel fliegen.
Ich fand das so ein bisschen, also zum einen ist natürlich die interessante Frage, ist es clever, sich überhaupt bemerkbar zu machen mit einem Schuss?
Ja.
Und dann, nur weil nicht direkt jemand irgendwie ruft oder schießt oder sonst was, dann davon auszugehen, dass das sicher ist, ist schon far stretched, ne, so ein bisschen.
Ich fand es auch ein bisschen sonderbar. Ich hatte kurz überlegt, oder was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, dass die nur nach Infizierten Ausschau halten, weil die vielleicht instant drauf reagieren würden. Aber es ist ja klar, dass da Menschen sind. Deshalb macht es wenig Sinn. Ja. Und ich hätte auch eher den Stealth-Modus eingeschaltet und wäre da vorsichtig. Und ich hätte auch die Brücke nicht so überquert, wo ich denke, okay, du hast den Fluss, du hast eine perfekte Brücke. Ja. Wenn da wer drüber will, dann irgendwer, ja. Hätte ich vermutlich auch anders gemacht. Aber ja, ist so.
Ist so, ja.
Ist so. Und läuft dann ja auch halbwegs schief, kann man sagen. Aber wir haben vorher nochmal eine Szene, wo auch nochmal, die ja auch relativ wichtig ist. Es geht um, ja, was sind denn Joels Träume und was sind Ellies Träume, wenn denn irgendwann mal alles wieder den guten Bahnen lang geht. Was wäre Was für eine Herde würdest du aufnehmen, wenn du auf eine Range gehst? Wären es Schafe?
Oh,
nee. Oder würdest du wieder lieber wie Ellie in den Weltraum fliegen?
Ja, also so Ranch klingt schon gar nicht so verkehrt, aber obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das so funktionieren würde. Obwohl Schafe ist schon irgendwie friedlich. Aber ich, obwohl Hühner ist stressig, ne? Ich würde gerade, Also Schafe kann ich schon verstehen, dass er das genommen hat. Ist vielleicht keine schlechte Wahl. Aber ich habe zu wenig Ahnung. Ich merke gerade, ich gehe meinem Kopf so durch, so Pferde, Kühe, was kannst du machen, Rinder. Aber es strikt mich alles nicht als so besonders cool.
Es wäre einfach keine Ranch bei dir.
Nee,
und es wäre auch kein Bauernhof, ne?
Nee, wahrscheinlich doch nicht.
Was wäre es denn dann?
Weiß ich nicht, ich glaube, gute Frage.
Ein Kino,
ja, aber in der Welt macht ein Kino ja, obwohl wir zum ersten Mal ein Kino haben in der Folge quasi de facto.
Ja, vielleicht fällt dir bis zum Ende der Folge noch was Gutes ein. Ich habe auch keine Ahnung. Aber ich finde es schön, wie Joel da trotzdem, obwohl die jetzt ja scheinbar so lang zusammen sind, doch noch immer die Distanz wahrt, ne?
Ja.
Also das heißt, was machen wir denn danach? Ja, was heißt denn wir? Und dann, ja, du machst das, ich mach das. Obwohl nochmal irgendwo der Satz kommt, träumt von einer Schaffarm auf dem Mond oder sowas. Aber tendenziell immer noch dieser Gedanke, nee, ich mach mein Ding, du machst dein Ding.
Ja, ist ja auch quasi der zentrale, führt zum der zentralen Szene von der Folge später, ne?
Das, genau,
ja. Dass er immer noch von so, also so in der Art redet und dann nach der Folge ist alles anders.
Obwohl dann parallel wieder die Kommunikation zwischen den beiden, also es taut ja definitiv mehr und mehr auf. Ellie ist immer noch genauso nervig am Fragen wie vorher. Keine Frage, die will dann jagen, die will wissen, wie ein Wasserkraftwerk funktioniert, etc. Aber du merkst auf jeden Fall, es kommt immer mehr Feedback von Joel.
Was ich cool finde. Da hätten wir scheinen können, ne? Also wenn Ellie uns gefragt hätte, wie ein Wasserkraftwerk funktioniert, das hätten wir ihr beide erklären können tatsächlich.
Bis zu einem gewissen Grad.
Bis zu einem gewissen Grad, ja. Ja, aber
dafür, wie man schießt und jagt, überhaupt nicht.
Das stimmt, ja.
Und alles andere eigentlich auch nicht, ja. Ja.
Aber was ich auch noch cool fand, ist, als er seinen Stiefel mit Tape so verbunden hat. Weil, keine Ahnung, es zeigt auch halt, wie zerfleddert die da mittlerweile rumlaufen, so, ne? Also, dass das schon ihren Toll nimmt, so, die Reise von denen.
Obwohl ich mir denke, wie geil denn Tape da gewesen sein muss, ne? Also Tape muss ja super wertvoll sein. Es wird ja alles nicht mehr hergestellt, wenn du da sowas findest, ist ja der Hammer. Und ich musste direkt bei dieser Shoot-Tape-Szene an gute alte Rocker am Ring-Zeiten denken.
Aha.
Weil, also, ob es die Sonnenbrille war oder auch die Schuhe, wo die Sohle abfiel oder sonst was, da wurde ordentlich Tape verballert.
Stimmt, das war richtig Festival-Feeling.
Ja. Ach ja.
Gut.
Ja, und dann sind wir am Fluss des Todes.
Und dann kommen die Reiter des Todes, sage ich mal so.
Ja.
Ich fand die Szene super.
Du auch? Ja, definitiv. Aber es gibt auch wenig Szenen, die ich nicht super fand, deshalb, ja.
Weil ich fand, das war mal so eine, du hast ja oft so Situationen, wo du denkst, ah, das ist so dämlich gemacht, ich hätte das viel klüger gemacht. Aber wie die umkreisen und dann erstmal mit dem Hund rangehen und so weiter und dann nach und nach fragen.
Du hast dir 10 Sekunden erkauft, es war, ja.
Fand ich 1A. Ist auch ein bisschen anders als im Spiel.
Okay, aber die werden auch von den gleichen gefangen genommen, nenne ich es mal?
Ja, die laufen in das Wasserwerk rein. Also du läufst selber in das, also das gibt's auch, ne? Das,
ja.
das Wasserkraftwerk und dann arbeitest du dich so da rein vor und auf einmal merkst du, dass es belebt ist und dass da Leute drin sind und bist dann quasi direkt in dieser Kommune drin, die auch nur tatsächlich um das Wasserkraftwerk drumherum ist.
Ah, okay. Also nicht in so einer Mini-City. Nee.
Die ist so, es fühlt sich so an, als wäre das, was diese Gruppe, die es im Spiel gibt, so 10 Jahre weiterentwickelt. Also als, weil da haben die das Wasserkraftwerk noch nicht am Laufen, so richtig. Das funktioniert noch nicht. Und oder sind kurz davor, es zum Funktionieren zu bekommen. Und hier funktioniert das Wasserkraftwerk und die haben schon die ganze Stadt aufgebaut und weiß Gott was.
Es kommt auch nachher, dass die seit 7 Jahren sich da niedergelassen haben. Also 7 Jahre ist ja dann auch, das ist eine Zeit, wo man, wenn man das Know-how hat, ein Wasserkraftwerk vielleicht wieder ans Laufen bringen kann. Ja. Aber um zurückzukommen, ich fand es auch Hammer. Ich fand nämlich da, ne, nicht, ich finde ja nicht nur Bella Ramsey Hammer, sondern auch wie Joel, dass da schauspielerisch diese Angst, diese Hilflosigkeit, wie die da dargestellt wird, als dann der Hund zu Ellie rüberhüpft, der Hammer. Und auch wieder, ich fand es auch geil gefilmt und alles. Ich fand es einfach auch, wie du schon meinst, eher realistisch und nicht so, ja, hätte ich aber jetzt ganz anders gemacht.
Ja.
Und da finde ich es aber auch spannend, dass der Hund scheinbar Infizierte riechen kann.
Finde ich auch interessant. Das ist
ein interessanter Fakt.
Ja. Ich habe mich direkt gefragt, wie hoch die Fehlerquote ist. Also, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht nicht perfekt funktioniert. Aber ja. Ist quasi so die Alternative zu diesem komischen Test mit dem Bildschirm. Ne? War cool.
Das war eine coolere Alternative.
Und wenn man einen Hund hat. Ich fand auch cool, wie dann Joel irgendwann seinen Namen gesagt hat und dann sofort die losgeritten sind, aber man selber noch nicht so ganz weiß,
warum, ne?
Warum jetzt einfach das sich so gelöst hat. Also wieder einfach narrativ unglaublich gut gemacht. Das eine verbindet sich in das andere und geht einfach ineinander über. Ganz fantastisch. Richtig Spaß gemacht.
Ja, und dann geht's auf nach Jackson in diese geile, ich habe sie die Weste an Weihnachtsbaumstadt genannt.
Ja, der Weihnachtsbaum, der war fast ein bisschen Matsch, muss ich sagen.
Also er hatte ja so eine gewisse Symbolik, aber er hatte für mich auch nicht so da reingepasst.
Ich fand's super cool. Ich muss aber sagen, da sind ja so viele Leute rumgelaufen, ne? Und so viel, da war es ja so busy. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, für diese 10 Häuser, die da stehen, laufen da zu viele Menschen rum.
300 heißt es aber später.
Ja, stimmt.
300 Menschen. Stimmt. Also ich glaube, das sind auch mehr als 10 Häuser, oder?
Ja, wahrscheinlich. Muss
Weil irgendwann sagt Tommy, wo Joel pennen kann, dann sagt er irgendwo ja links, links und dann rechts. Und das heißt so ganz, wahrscheinlich sieht man nur einen Ausschnitt davon.
Ja. Okay.
Kann ich mir vorstellen, ja. Aber krass, was sie sich aufgebaut haben. Also das war ja schon
Das war schon echt solide. Aber ich habe dann auch gedacht, als sie dann also auch die ganzen Verbrauchsgüter, die dann da. Weil das wird ja trotzdem nicht hergestellt. Also gerade wenn die Alkohol trinken oder sowas, wer weiß, vielleicht haben sie sogar eine Destillerie oder so. Ja. Aber das muss ja unendlich wertvoll sein, alles.
Das dachte ich mir auch, gerade wenn die 7 Jahre da sind, vielleicht haben die das auch irgendwo nochmal selber so ein bisschen gelootet, nenne ich es mal. Aber tendenziell gibt es immer noch ganz viele Verbrauchsgüter, die, ja, die müssen ja, denke ich auch. Ne? Und gerade bei dem Alkohol hatte ich den gleichen Gedanken.
Was sagt das über uns
die aus? Wichtigen, die wichtigen Verbrauchsgüter. Ja, weil die hatten ja auch nicht eine Flasche irgendwas da stehen. Die hatten ja auch, das war ja eine Bar mehr oder weniger auch. Und da hätte ich auch so gedacht, ja, wenn du dir da einen Shot genehmigst von dem, das ist ja richtig was wert.
Ja, auf jeden Fall.
Das sind ja Sachen, die wirst du, muss man auch mal überlegen. Stell dir vor, du hast da so eine Flasche Jack Daniels, auch wenn ich kein Whisky-Fan bin, aber dann ist das vielleicht so der letzte Jack Daniels, den du jemals trinken wirst, ne? Muss man ja auch bedenken, wie viel wertvoller das dann ist.
Wäre für mich auch nicht so dramatisch.
ja, aber es gibt ja andere Schnapsarten, da würde man eher zu lang.
Ja. Ich fand die schon die Szene, wo Joel Tommy wieder sieht, fand ich schon
herzlich.
Herzlich, ja. Generell muss ich sagen, die Folge hat sehr mich in meinem emotionalen Kern dann doch getroffen und an vielen Stellen auch. Und was auch sehr viel Pedro Pascal zu verdanken ist, weil der ist ein Schauspieler, ja, das ist unfassbar, was er da für eine Leistung abliefert. Und das hat schon gestartet mit dem Wiedersehen der Brüder. Mhm. Das war so herzlich irgendwie und trotzdem mit so viel Background angefüllt, als er dann auch sagt, so, ich bin gekommen, um dich zu retten. Und er ist in der perfekten Stadt. So fantastisch. Also diese Ironie dabei, dass Joel denkt, er müsste Tommy retten, aber Tommy hat es schon längst selbst auf die Kette bekommen.
Mittlerweile, muss man ja auch sagen.
Mittlerweile, also, natürlich, ja.
Ja, obwohl man auch, finde ich, es ist eine super herzliche Umarmung und alles, aber es ist ja auch nicht, das sind ja nicht die perfekten Brüder jetzt in der Stelle, ne? Also du merkst ja mehr und mehr in den Gesprächen, da knistert es an einigen Stellen, was wahrscheinlich nicht nur daran liegt, dass Joel dem immer auf den aufpassen muss und den aus der Scheiße gezogen hat, sondern da hängen ja auch noch viele andere Punkte wahrscheinlich mit zusammen. Ja. Das finde ich auch geil. Also ist ja nicht so, dass. Also die kommen ja rein und dann sind ja erstmal eine Menge an, ich nenne es mal, Konflikten da, also auch zwischen Maria, also der Frau, und Ellie, das läuft ja auch überhaupt nicht rund am Anfang, ne? Ellie ist aber auch wirklich ein bisschen anstrengender.
Obwohl ich muss sagen, ich fand die jetzt nicht so grausam, also vom Verhalten, weil die war ein bisschen unhöflich so, aber...
Dafür, dass man als Gast irgendwo reinkommt, war es dann schon unhöflich, aber ich fand es auch in gewisser Weise sympathisch. Also auch so diese Szene, wo dann Tommy erzählt, ja, wir, ne, das ist meine Frau, das gehört zur Familie, Familie heißt ja auch die Episode, und dann Ellie so, gratuliere, Joel, sag gratuliere. Hat mir auch sehr gefallen. Ne? Also ganz viele wundervolle Dialoge, die das hier wieder schön nach vorne bringen.
Ja, doch, dieses Was mir da bei dem Gespräch super aufgefallen ist, dieses Subtile, wo die über Reputation reden, also über den Ruf, wo dann sagt wird, nicht jeder, der einen schlechten Ruf hat, ist auch wirklich schlecht. Und dann guckt sie Joel an, das gilt aber nicht für alle. Und Joel guckt nur so, danke, was für ein Diss. Aber okay. Ja. Also Maria hat offensichtlich nicht die höchste Meinung von Joel, weil Tommy wahrscheinlich Geschichten erzählt hat von früher.
Und wahrscheinlich eher nicht die Geschichten, wo er der Versagerischere ist, nenne ich es mal, ja. Also wahrscheinlich eher so Geschichten wie, ja, wir sind zwar Brüder, aber ich würde ja jetzt auch nicht hingehen und ihn kennenlernen und sagen, ja, ich bin so blöd, mein Bruder muss immer auf mich aufpassen.
Ich glaube eher, dass Tommy halt Geschichten erzählt hat von dem, was die früher gemacht haben. Ja,
und das kommt on top dazu.
Ja, und dass Joel halt so der, sag ich mal, war, der die Ideen gegeben hat und so, komm, wir machen jetzt das.
Genau, aber ich hätte ja schon gesagt, on top auch die ganzen Geschichten, die Joel als guten Charakter, dass er mal auf Tommy aufgepasst hat, die werden wahrscheinlich eher im Hintergrund gewesen sein. Oder gar nicht. Ja. Ja. Aber da kommen wir auch zu wahnsinnig, wir haben ja hier ein Auf und Ab an Emotionen und Streits und Läuterungen und wieder Vertragen und alles. Das ist ja richtig intensiv, ne? Also da merkt man auch, was die ersten 5 Folgen geschafft haben aufzubauen. Ja. Das ist der Hammer. Und wir kommen ja bei dem ersten großen Konfliktgespräch zwischen Joel und Tommy, wo Tommy auch sagt, ja, ich werde Vater. Und ich glaube, ich werde ein guter Vater. Und dann sagt Joel, ich glaube, das werden wir sehen oder sowas, ne?
Also auf Englisch ist, glaube ich,
We will see.
Also müssen wir abwarten.
Schauen wir mal,
genau.
das, was man hören möchte.
Ja. Aber ich finde, das zeigt halt auch nochmal, wie Joel mit dieser Vaterrolle, dass das für den halt einfach, das Thema an sich ist schon Kryptonit für den. Weil direkt danach hat er, glaube ich, diese zweite Panikattacke fast, wo er glaubt, Sarah zu sehen.
Mit diesem Flashback da, ja.
Genau. Und du merkst halt, das Thema, wenn das Thema nur angesprochen wird, brechen bei ihm direkt alte Wunden auf. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dadurch, also es zeigt auch nochmal, dass durch die Reise mit Ellie halt er wieder an das Thema näher rankommt, obwohl er es eigentlich begraben hatte und dachte, er ist durch damit, also einfach emotional tot. Und dadurch, dass er jetzt Ellie wieder hat, brechen halt genau diese alten Gefühle wieder hervor. Und er ist auf einmal wieder angreifbar, er fühlt wieder Angst, weil er Angst um Ellie hat. Und ist aber sich selber noch nicht so ganz sicher, was er damit jetzt fühlt. So. Also ist immer noch im Konflikt mit sich selbst.
Ja, wahrscheinlich immer noch so verdrängt, dass es in so eine Richtung geht. Ne? Also er möchte das ja eigentlich auch nicht, aber sieht natürlich auch, dass das nett ist. Aber er wirkt schon richtig gebrochen. Er sagt ja auch, dass er jetzt auch noch das kommt ein bisschen später, aber auch dieses Alter hat, dass er Fehler macht, dass alle um den sterben und es nicht vorangeht. Also das ist schon ziemlich krass insgesamt, fand ich. Das so mitzuerleben.
Bei der Sache frage ich mich auch, ob jetzt quasi ob das sein Vorwand von ihm ist, damit er Ellie abgeben kann, oder ob er wirklich, das eine echte Besorgnis von ihm ist, dass er zu langsam wird, um Ellie zu beschützen. Weil es ist ja quasi dann das Aufmerksamste oder das Cleverste, sie tatsächlich an jemand anderen zu geben, der sie besser beschützen kann. Also zumindest vom logischen Herangehen her, nicht vom emotionalen. Oder ob es so eine Kombo aus beidem ist. Und
wahrscheinlich eine Kombo, aber ich glaube, so der große Punkt, dass er realisiert, wenn er es nicht macht, wird er immer verletzlicher und wenn es dann schief geht, das wird er nicht nochmal durchstehen können.
Genau.
Ich denke mal, dass das so der Hauptfokus ist, aber
glaube ich auch, dass er weiß, dass wenn er ein zweites Mal eine Tochter verliert, in Anführungszeichen, dass das ihn fertig machen wird. Also dann ist er vorbei.
Zu Recht,
ja. Ey.
Oh, auf jeden Fall. Aber wir hatten eben schon mal eine Kinovorstellung, weil ich es auch cool fand, das zu sehen. Was haben die alles? Die haben ja nicht nur Schafe und Gewächshäuser und Kommunismus so ein bisschen, ne?
Das war lustig. Der Blick auf Tommys Gesicht. Das ist Kommunismus.
Aha.
Fand ich ganz lustig, ja.
Ja, hat ja auf jeden Fall kommunistische Vibes. Das kann man nicht verleugnen. Obwohl bei 300 Leuten in so einer Kommune, wenn das gemacht wird, dann. Also die haben ja sogar eine Art Demokratie mit, es wird gewählt und alles. Ne? Also die haben schon einiges geschafft. Also da werden wenig Asoziale sein, muss man so sagen. Ne? Also ich denke mal, das ist ja auch dieses Abschreckungsmotiv, dass die versuchen, die fernzuhalten. Und das wahrscheinlich schon eine Kommune aus doch recht moralischen Menschen ist. Ist so meine Tendenz.
Also die haben zumindest Regeln. Also irgendwann wird ja gesagt, dass Tommy da aufgenommen wurde und solange er sich an die Regeln da hält, ist alles super und so. Also man hat schon das Gefühl, dass sie quasi wieder versuchen, das die Zivilisation da wieder aufzubauen, so richtig. Und es ist auch, glaube ich, so die erste von der Fedra abgesehen, wo man denkt so, okay, das könnte auch wirklich funktionieren. Ausnahmsweise ja. Mal.
Das stimmt, ja. Und dann gucken die, sind die im Kino und ich habe nachgeguckt, was für einen Film die gucken. Der Untermieter von 1977.
Nicht gesehen. Ich habe auch versucht herauszufinden, was es aber. Bin nicht so weit zu Google, gegangen zu googeln.
Aber du hast intensiv, wie hast du es denn versucht, Niklas? In meinem Kopf. Einmal nachgedacht.
Meinem Kopf habe ich gedacht, okay, kennst du den Film? Und dann habe ich aufgegeben, weil ich ihn nicht erkannt habe.
Ja. Das war schon eine intensive Recherche, kann man schon sagen. Ich weiß nur, ich kenne den Film auch nicht, aber da geht es irgendwie darum, dass drei Menschen unter einem Haus irgendwie zusammenwohnen, die nicht zusammenwohnen wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche Anspielungen und Parallelen zum
Klingt auf jeden Fall prinzipiell so, metaphorisch könnte
es
schon
funktionieren. Also es würde mich bei der Serie wundern, wenn es nicht irgendwie einen Background hätte und einfach einen random Film.
Ja, weil die werden ja überlegt haben, welchen Film sie zeigen. Also,
ja, das denke ich auch, ja. Genau, und während Ellie da schon in der Kinovorstellung ist und vorher von Maria mit all möglichen Stuff und einem Haarschnitt und so ausgestattet wurde, das war ja auch auf jeden Fall nochmal eine coole Szene, dass die so sich annähern. Da geht es ja dann nochmal um das Thema Vertrauen und ich finde, man merkt nochmal, wie unfassbar schlagfertig Ellie auch ist. Das finde ich auch cool. Aber parallel haben wir während der Kinovorstellung vor allem dieses fast nochmal emotionalere Gespräch zwischen Joel und Tommy. Ne? Wir haben es ja eben schon ein bisschen angesprochen, ne, wo es darum geht, sie abzugeben. Und wie wir im Nachhinein erfahren, hat Ellie einen Teil mitgehört oder alles? Da bin ich mir bis jetzt nicht sicher.
Es klang für mich so, als hätte sie nur einen Teil gehört.
Wahrscheinlich, also
nicht alles, ja.
Weil so wie Joel argumentiert, kann man es ja relativ gut nachvollziehen.
Genau.
Das, und wahrscheinlich das hat sie auch den falschen Teil gehört, ne?
Ja, davon gehe ich auch aus. Aber das Gespräch war hardcore, fand ich. Also, und auch da wieder, was Pedro Pascal da abgeliefert hat, ey. Ja. Boah, mein Herz hat geschmerzt, als ich die Szene gesehen habe, ey. Das war richtig krass. Das war richtig krass. Aber ich fand auch den Schauspieler von Tommy super.
Ja, Hammer, ne?
Ja, also die Chemie zwischen den beiden. Du hast die Brüderdynamik irgendwie, aber trotzdem diese Distanziertheit.
Trotzdem dieses, nicht alles ist hier perfekt und ja.
Ja.
Stimme ich dir zu.
Ganz, ganz stark. Es führt ja, also ich wollte jetzt schon de facto weitergehen.
In das nächste emotionale Gespräch.
Genau, eigentlich zu der Kernszene dann. Die tatsächlich 1:1 übernommen wurde aus dem Spiel. Die Location ist eine andere im Spiel, also da hast du noch so, musst du noch ein bisschen mit den Pferden da so ein bisschen rumreiten und so weiter. Aber im Endeffekt konfrontiert dann Ellie Joel damit, dass er sie abgeben will. Mhm. Und dann, als er dann sagt, so, du weißt nicht, was
Verlust ist,
und sie sagt, jeder hat mich verlassen oder ich habe alle verloren. Ja. Außer du und ich brauche dich so. Und der dann einfach nur sagt,
bis ich meine Tochter erreicht, bin ich dein Vater.
Genau, genau.
Tschüss.
Das ist halt so, ist nochmal so richtig brutal.
Ist auch eine der wenigen Szenen, wo man mal auch vielleicht, sag ich mal, drüber nachdenkt, was Ellie eigentlich durchgemacht hat. Ne? Man weiß ja, die hängt alleine rum. Natürlich wird da was passiert sein. Aber es wurde bisher nicht so intensiv, sag ich mal, der Scheinwerfer drauf geworfen, dass die ja wirklich auch alle verloren hat.
Tatsächlich, da hat eine kleine spoilerfreie Preview. Ich vermute, dass wir in der nächsten Folge mehr erfahren dazu.
Zu Ellie und Hintergrund?
Ellie, genau, was Ellie so passiert ist tatsächlich. Denn die nächste Folge heißt so wie das DLC des Spiels, Left Behind. Und in dem DLC erfährt man mehr über Ellies Background.
Ich weiß gar nicht, wofür DLC steht.
Für die DLC ist, wenn du zu einem Spiel noch eine Erweiterung kriegst. Also, ja. Und das gab es damals bei The Last of Us. Und das hieß Left Behind.
Ah ja. Ja, könnte ja auch sein, ne, wenn man jetzt mal bedenkt, wie unfassbar oft jetzt so ein Rückblick kam, das sage ich mal, weiß ich nicht, erste Drittel, zeigt ja nochmal, was ist Ellie eigentlich für eine Scheiße passiert.
Ja.
Und dann geht's weiter.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall schon so Bock. Aber
same.
Wir sind ja noch nicht durch mit der Folge.
Nein. Fand's aber auch, dass da der Ausdruck auf Pedro Pascals Gesicht war so hart. Das war so krass, also so.
Ja, aber hart richtig, also nicht hart, du kannst mich mal, sondern hart, ich
versuche alles zusammenzuhalten.
Block jetzt hier einfach ab.
Ja.
Also einfach genau richtig.
Ja, es war mega.
Ja. Und dann finde ich, haben die darauffolgende Szene auch cool gelöst. Ich meine, es gäbe ja, ne, das ist ja dann diese Läuterung, ja, wie bringen wir die beiden wieder zusammen? Hätte es ja viele Optionen gegeben und da auch wieder, finde ich, so eine ehrliche Sache, ne? Die Tür geht auf und es ist Tommy, wo jeder vielleicht nochmal die Resthoffnung hat, nee, jetzt hat Joe sich doch übermannt und dann gehen die in den Stall und dann sagt er ja auch, ne, ja, ich wollte abhauen und stehe jetzt. Und das fand ich hammergeil umgesetzt. Also irgendwie so, dass man sich es auch richtig dass man es nachvollziehen kann oder für, so wie man Joel kennt, für realistisch hält, dass der einfach ein Pferd klauen wollte und abhauen wollte und es dann an der Stelle nicht über sich gebracht hat. Ja. Passt perfekt rein.
Mega. Aber richtig, richtig stark.
Ja. Und Ellie fällt die Entscheidung, also er sagt dann ja auch, ja, du sollst die Entscheidung haben, ne? Und die fällt ja doch recht schnell, ne?
Ich fand dabei aber auch stark, dass sie schon fertig angezogen war, mit der Tasche bereit, da saß und quasi nur darauf gewartet hat, wer da durch die Tür kommt.
Achso, und dann ready Tommy da reinkommt,
ja. Genau, ready to go war. Weil das wirkte für mich dann so, irgendwie, sie hat wenig geschlafen die Nacht, sie hat sich schon mal vorbereitet und ist aber auch bereit, was auch kommt, voranzugehen irgendwie.
Aber hat definitiv die Resthoffnung, dass nicht Tommy da steht, weil. Also sie schluckt das schnell runter, aber du siehst an diesem, ja weiß ich nicht, diese eine Sekunde Schauspiel, siehst du das, ne? Ja. Dass sie diese kleine Enttäuschung, dieses, ja fuck, jetzt mach ich damit, okay.
Ja.
Ja, ja.
Ich finde auch noch wichtig, dass Tommy da kurz sagt, hier ist ein Platz für dich, Joel. Weil als sie dann rausgehen und sich verabschieden, weil das verbindet nochmal so ein bisschen zu dem Thema, was machen wir, wenn das alles vorbei ist. So.
Und du hast sogar die Schafe da, ne?
Du hast die Schafe da und du hast eigentlich diese ideale Welt da.
Ja.
Und hast quasi jetzt so im Hinterkopf so einen Platz, wo du denkst, okay, theoretisch, wenn die das alles überstanden haben, könnten die da hingehen.
Ja, obwohl ich mir da auch denke, was würde ich denn von Joel erwarten, ne? Also was der machen soll. Und Joel ist für mich einfach eher der Abenteurer. Und nicht der jetzt da rumhängt. Also klar, ne, der hatte ja Familie und alles und da hing ja rum. Also da hatte er seine Area. Aber jetzt, so wie wir den kennengelernt haben, ist es ein Typ, der rumreist. Ja. Deswegen, ja. Also dem jetzt an der Schaffarm wäre auch wieder ein bisschen seltsam
für mich. Er ist halt ein Contractor, ne?
Ein Contractor, ja.
Sagen die das auf Deutsch auch so?
Contractor, sagen die.
Okay,
ich
weiß okay. Nicht.
Ja. Finde ich auch geil, wie Ellie den dann nachmacht. Ja, Contractor, ja, ja.
Ich musste ein bisschen, der sagt ja irgendwie, alle lieben, alle haben die Contractor geliebt. Und das war ein Joke, oder?
Also, ich denke ja.
Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie das in Amerika ist, das ist ja ein bisschen anders als hier. So, und diese Contractor, ich glaube schon, dass das so eher so.
Es sind ja im Nachhinein eigentlich Leute, die einen Bauauftrag annehmen und dann in der Bringschuld stehen und den erbringen. So ganz grob, ne? Also ja. Das hast du ja hier nicht so. Und ich glaube auch eher, dass das die sind, die wahrscheinlich seltenst den Job vernünftig erledigen und eher immer weiterhin in der Bringschuld stehen. So stelle ich mir das vor.
Ja, also gibt bestimmt astreine Contractor in Amerika. Aber, aber ich hatte auch das Gefühl, dass das dann doch schon eher ein Joke war.
Ja, und dann sind wir ein weiteres Mal auf der Reise, auf der Wanderung. Und ich finde auch am Anfang, ne, man kann das jedes Mal betonen, aber diese Landschaft, wie die durch die Schneelandschaft, über die Brücke an den Flüssen lang gehen, alles ist einfach geil.
Ich muss auch sagen, was dem so richtig viel gibt, ist, dass du auch merkst, dass sie das wirklich in der Kälte gedreht haben. Das merkst du
an Ellies Gesicht,
an den Bäckchen von denen, die so ein bisschen rot sind. Du merkst es an den Atem von den ganzen Leuten. Es fühlt sich so echt an. Die waren wirklich da. Die haben das wirklich irgendwo in Kanada oder sonst wo, keine Ahnung, gedreht. Oder im Norden von Amerika. Wo es wirklich so arschkalt ist und ja, es fühlt sich wirklich so an.
Und dann, genau, wir hatten das Thema ja am Anfang schon mal, dass Ellie unbedingt jagen lernen will und jetzt haben wir auch wieder den Step geschafft, die beiden sind sich näher gekommen und Joel sagt nicht mehr nee, sondern macht ein bisschen Schießtraining und zeigt nochmal, ja, er ist ein verdammt guter Schütze.
Jo, der ist echt also, ein...
Das ist mir auch was ein bisschen zu gut, da frage ich mich immer noch, warum? Weil, war er wirklich Kontraktor? Frage ich mich auch.
Ja, also, es klingt jetzt schon wie so, als wäre er früher so ein Auftragsassassin gewesen, den alle nur The Contractor genannt haben.
Ja, wer weiß. Ganz überrascht wäre ich nicht, ne?
Ja.
So als Killer-Duo mit seinem Bruder zusammen oder sowas. Nee, erwarte ich nicht. Nee. Aber irgendwo bin ich noch gespannt, wieso er so ein verdammt guter Schütze ist. Also, weil das ist halt schon...
Ist schon auffällig, aber...
Ja.
Irgendwie interessant. Aber ich finde, tatsächlich ändert sich ja ab dem Punkt die Stimmung zwischen den beiden fundamental so, ne? Weil ich finde schon, dass die, sobald die da bei Jackson rausreiten oder aus dieser Stadt rausreiten, ab da sind die schon ein Herz und eine Flamme, so gefühlt. Also
wie man das so sagt.
Ein Herz und eine Flamme.
So, wie heißt das so? Ich glaube, ein Herz und eine Seele.
Ein Herz und eine Flamme.
Ja, definitiv. Aber du hast ja den doppelten Beweis, also A, dass Joel geblieben ist und nicht abgehauen ist, obwohl er das alles schon gesagt hat, und wie schnell Ellie sich dafür entscheidet, mit dem rumzuhängen. Das war einfach der doppelte Liebesbeweis, könnte man sagen. Ja. Und die sprechen dann ja auch über, das finde ich auch mal cool, über Universitäten, ne, und dass es da nicht nur um Lernen gibt, sondern Selbstfindung und alles. Und dann kommt Joels, was Joel nämlich tatsächlich werden wollte immer als Kind. Hat mich überrascht. Da frage ich mich, ist das irgendwas, also dass er Sänger werden will, ist das was aus den Spielen? Ist er da Sänger?
Es gibt wieder da eine ganze Szenerie, die identisch ist, mit den identischen Gesprächen.
Ah, okay.
Wo die nämlich mit dem Pferdchen da auf den Campus reiten.
Ja.
Und du siehst die Affen, die da wegreiten und so, die ganze Szenerie ist 1:1 übernommen. Also, und genau das Gespräch ist da auch. Und da erzählt er ihr auch, dass er gerne ein Sänger geworden wäre. Allerdings sagt sie dann noch, dass nach dem ganzen Trouble er ihr Gitarrenspielen beibringen kann. Und das winkt er so ab. Aber okay. Das ist in den Spielen nicht ganz unwichtig tatsächlich, aber
ja, gut.
Ich bin mal gespannt, ob das
kommt
noch
ja vielleicht noch.
Kommt noch, ne?
Ja. Aber mit den Affen habe ich mir gedacht, tatsächlich erinnere ich mich sogar, in dem Spiel ist das auch irgendwo, wo Affen hängen.
Ja, genau da.
Ja. Ah, genau, gleiche Szene, okay.
Ja.
Da habe ich mich gefragt, wie dieser Cordyceps, ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Pilz jetzt heißt, ist ja mittlerweile, dass er auf Menschen übertragbar ist. Wie ist das mit Affen? Oder spoiler ich jetzt irgendwas? Ich weiß nämlich wirklich nicht mehr.
Ich glaube, du spoilerst nichts, weil wir in der Folge weitergehen, als es in den Spielen passiert ist. Aber tatsächlich in den Spielen gibt es infizierte Affen, wenn ich mich gerade nicht irre. Also es gibt eines, glaube ich, dann genau in diesem Universitätsgebäude, nachdem du die Affen draußen gesehen hast.
Ja.
Später, wenn du dich da durch so einen Gang kämpfst, dann gibt es auch infizierte Affen.
Ah, weil das habe ich mich gefragt. Weil Affen und Menschen ist ja nicht so weit auseinander. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie wäre das mit allen anderen Tieren?
Oh ja.
Uff. Ja, uff, ne?
Ja, uff. Ja, stimmt.
Weil insgesamt muss man ja sagen, Tiere, klar, du siehst immer mal ein paar Vögel und sowas, aber
stimmt.
Insgesamt, warum jagen die Infizierten, die scheinbar ja auch so in Kolonnen draußen rumwandern, was ich auch nicht wusste, also das wird irgendwo gesagt, man sieht das nicht, warum holen die sich nicht noch ein Reh oder sowas? Ich weiß ja nicht.
Nee, du hast recht, also was Tiere angeht, ist ein großes Fragezeichen tatsächlich in der Welt. Anscheinend weniger, aber Affen gibt es auf jeden Fall und ich glaube, sonst gibt es auch keine infizierten Tiere im Spielen.
Okay, ja. Ja, vielleicht noch nicht.
Noch nicht, ja. Vielleicht ist noch nicht weit genug mutiert, der Pilz.
ja, und dann in der ganzen Universität finden die eine Karte, die wohin führt, Quizfrage?
Salt Lake City war es, ne?
100 Punkte.
Ja.
Sehr gut, Niklas.
Ich habe mich ein bisschen gefragt, eigentlich sind die Fireflies ja so ein bisschen Rebellen. So, ne?
Also Rebellen gegen Fedra.
Genau.
Ja.
Die verwischen ihre Spuren, aber nur so geht so, muss man sagen. Also,
ja, aber da fragt man sich natürlich auch, warum sind die da? Also die sind ja nicht mehr in der Uni, obwohl es da ja die Wachposten und alles gibt. Warum sind die geflohen? Weil die haben eine Packliste geschrieben.
Ja. Und die dagelassen.
Ja. Und die haben diese Karten und alles dagelassen, wo ich mir auch denke, also entweder wäre das ein cleverer Schachzug, Leute auf die falsche Fährte zu führen, oder um natürlich vielleicht Fireflies nachzuholen und denen Bescheid zu sagen. Aber
oder die mussten so hastig aufbrechen, dass sie keine Zeit hatten, die Beweise zu vernichten irgendwie. Also das kann natürlich die dritte Erklärung sein.
Dann hätte ich mir aber so ein paar Leichen oder Infizierte da gewünscht.
Wie oft wünschst du dir sowas?
Leichen und Infizierte?
Im Spiel ist es so. Also im Spiel ist da noch, da kannst du sogar ein ganzes Studentenheim durchsuchen. Und wenn du das machst, stößt du irgendwann auf eine richtig böse Menge an Klickern und Blaugern und alles.
Okay.
Aber ich denke, das kriegen wir nicht mehr in der Serie geliefert.
Nee, da die ja jetzt direkt weiterreiten, tippe ich auch nicht drauf. Aber die werden ja auch noch überrascht.
Genau.
Das sind ja dann ziemlich sicher keine Fireflies, sondern das ist einfach so eine streunende Idiotenbande mit Nahkampfwaffen.
Genau, mit Baseballschlägern.
Ja.
Können auch froh sein, dass sie nur Nahkampfwaffen hatten.
Ja, ja.
Also tatsächlich war das so das beste Äquivalent zu diesen random Banditen, denen man im Spiel immer begegnet. Also du läufst irgendwo lang, ah ja, 10 Banditen oder sowas. Und das hat sich genauso angefühlt.
Ja. Aber die haben ja überlebt mit ihren Nahkampfwaffen. Bis dato.
Bis dato, bis sie auf Joel getroffen sind. Also zumindest der eine ist, glaube ich, gestorben bei dem.
Der eine, der sah ziemlich tot dann aus. Allerdings hat Joel ja auch amtlich was abbekommen. Und dafür, also er hatte diesen, ich weiß gar nicht, was war, so
ein. Ich glaube, es war ein abgebrochener Baseballschläger, den er vorher fast, also er hat sich, glaube ich,
gegen den Baum geschlagen. Baum gehauen hatte.
Ja, und dann.
Weil das, was ich immer kenne, ist, wenn du so eine Wunde hast, never ever zieh das Ding raus. Also, weil dann fängt natürlich die Blutspaßerei an. Und da hatte ich immer irgendwie von irgendwelchen Serienfilmen.
Ja, es ist auch mein Filmwissen zu diesem
Folge. Ja, was ist das Filmwissen? Das muss man sagen, ja.
Ja, also es könnte auch anders sein, aber ja.
Ja, aber dann würde ich mich fragen, warum Joel das einfach instinktiv rauszieht. Okay, wäre auch mein erster Gedanke. Ne? Man hat ja keinen Bock, das damit da drin rumzurennen, aber
Ich meine, er hat ja auch keine große Hoffnung, dass er jetzt bald in ein Krankenhaus kommt, die das fachmännisch entfernen kann.
Ja, das Ding ist vor allem, beziehungsweise krankenhausmäßig, das, wo die jetzt gerade waren, war ja das, was am nächsten rankommt, ne?
Ja, stimmt.
Ja, auf jeden Fall ist er hart verletzt und die schaffen zu fliehen und der fällt etwas unangenehm vom Pferd. Liegt rum. Und was für eine Musik ertönt?
Oh.
Oh.
Das habe ich nicht drauf geachtet.
Wir sind wieder bei Deepish Mode, Never Let Me Down Again. Der Song, den wir als Warnung irgendwann vorher gehört haben, als 80er-Song. Habe ich nachgeguckt, nicht nachgeprüft.
Aber gut aufgepasst, das ist mir nicht aufgefallen. Ich war so in dem Moment gefangen.
Es ist auch eine andere Coverversion davon. Mhm. Ich habe es auch im Nachgang, ja. Aber der Moment war, ja, der war schon cool.
Der war schon, hat schon Impact.
Ja.
Und ich sag mal so, das war auch ein Cliffhanger ist ein Cliffhanger im Spiel und jetzt hier in der Serie. Und der funktioniert auch gut, würde ich sagen. Ne? Also ihr seid jetzt wahrscheinlich alle am Rätseln, wie das weitergeht. So.
Ich bin auch ein bisschen am Rätseln, auch wenn ich ein bisschen was mehr weiß. Aber umso geiler fände ich es dann natürlich, wenn wirklich, wie du am Anfang angesprochen hast, erstmal dieser Ellie-Rückblick kommt.
Ich vermute es. Das wäre dramaturgisch natürlich clever.
Wäre schon clever. Und clever können die. Deshalb bleibe ich da unfassbar gespannt auf die nächste Folge. Ich habe richtig Bock.
Es sind auch nur noch 3 Folgen, ne?
Also, ja, das finde ich ein bisschen schade. Und ich weiß ja noch nicht, glaubst du nach deinem, wie du aktuell das Spiel kennst und die Serie, weil ich habe, mir fällt mehr und mehr auf, eigentlich habe ich alles vergessen. Schließt Staffel 1 deiner Meinung nach voraussichtlich mit Spiel 1?
Ja.
Also das wird ziemlich so safe. Pi mal Daumen hinhauen.
Ja, müsste vom Pacing her genau passen.
Okay.
Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß es tatsächlich nicht, ich könnte mir vorstellen, nächste Folge Rückblick Ellie, vielleicht ein bisschen noch Main Story und dann 2 Episoden Finale.
Okay, ja. Weil ich kenne nur noch das Finale und freue mich drauf.
Ja. Gut, ja. The Hype is real.
The Hype is real. Ist der Hype bei euch auch real?
Wir hoffen schon. Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da und am besten ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir danken euch, wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und rappen das hier ab.
Rap.